HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute mit Benedikt Fehr, Gelderklärer. Mikrofon ist Hans Sarkovic. Herr Fehr, Sie haben am Freiburger Institut für Finanzwissenschaften gearbeitet, als Journalist für die FAZ die Finanzmärkte analysiert und leiten heute in der Deutschen Bundesbank einen Zentralbereich und das Geldmuseum. Sie müssen doch ein besonderes Verhältnis zum Geld haben, ein sehr liebevolles vielleicht?
Ja, ein sehr interessiertes auf alle Fälle. Und es hat sich nicht darin ausgezahlt, dass ich große Reichtümer angehäuft hätte, aber theoretisch habe ich mich für das Thema interessiert und verfolge es eben mit großem Interesse.
Ja, ist ja ganzes Arbeitsleben, was ist dem Geld widmen.
Hat sich so ergeben, man kann so eine Geschichte erzählen, dass das mich meine ganze Karriere begleitet hat, das Thema.
Ja, Ihre Karriere beginnt mit der Geburt natürlich, 1952 in Bonn. Sie haben dort das Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium besucht. Waren Sie denn schon familiär finanziell vorbelastet?
Eigentlich gar nicht. Man kann fast sagen, ich war in der kleineren Familie das schwarze Schaf. Mein Vater hatte Kunstgeschichte studiert, meine Mutter war ausgebildete Buchhändlerin. Und ich habe also mich entschlossen, Volkswirtschaft zu studieren und bin dann diesen Weg gegangen. Also was ganz anderes als die anderen in der Familie.
Und das war schon in der Schule so? Also, dass Sie besonders gern Mathematik gemacht haben?
Ja, es war ein mathematisches Gymnasium. Und vielleicht eine Sache, die mich wirklich geprägt hat, und zwar, das muss gewesen sein bei der Taufe meiner jüngeren Schwester, da war ich so 5, 6 Jahre alt, da kam ein Onkel aus Frankfurt und er war Bankier, Michael Haug, hier in Frankfurt bekannt. Und der hat mit mir ein bisschen gerechnet und er sagte mir auf den Kopf zu, du musst an die Börse. Und ich glaube, nie mehr im Leben hat mir jemand so konkret eine Prognose gestellt oder eine Empfehlung gegeben, was ich beruflich machen sollte. Und ich habe das immer im Hinterkopf gehabt, dass das vielleicht etwas für mich sein könnte. Und zum Börsianer bin ich nicht geworden, aber dann eben zum Finanzmarktredakteur.
Eine besondere Variante der Ich-AG,
ja,
die Sie so da hatten. Ja. Aber nach dem Abitur haben Sie nicht gleich studiert. Damals war das ja so, entweder Bundeswehr oder Ersatzdienst. Sie sind zur Bundeswehr gegangen. Ich habe nachgelesen, dass Sie dort russische und englische Nachrichtentexte übersetzt haben. Das klingt so ein bisschen nach Geheimdienst, oder?
Ja, war eine besondere Einheit in Andernach, das PSV Sendbataillon. Wir haben da auf der einen Seite die DDR abgehört, den Funk. Und das wurde dann benutzt, um Dossiers zu erstellen, um dann im Kriegsfall Radiosendungen gegen Osten ausstrahlen zu können. Und eine ganz kleine Abteilung kümmerte sich auch um russische Nachrichten. Ich hatte an der Schule Russisch gelernt. Das war ein Projekt des Tauwetters von Willy Brandt damals, dass man eben auch in Westdeutschland an Schulen Russisch lernen konnte. Und das habe ich wahrgenommen und habe das dann eben in der Bundeswehr weitergeführt und habe dort die Pravda, Izvestia und Krasnaya Zvezda übersetzt. Ich konnte ganz gut lesen, aber sprechen weniger gut.
Sie sind aber dem nicht treu geblieben, dem Russischen, sondern Sie haben ja, wir haben es vorhin schon erwähnt, Volkswirtschaft studiert, aber auch Soziologie in Freiburg. Ist das eine gute Kombination gewesen?
Ja, die war mir auch sehr wichtig. Und zwar bin ich ja in Bonn aufgewachsen und da hat die 68er-Revolution auch ganz gut sich niedergeschlagen, denn viele der Studenten kamen eben nach Bonn, um zu demonstrieren. Wir waren als Jugendliche da ziemlich stark politisiert und das hat auch mit dazu beigetragen, dass ich eben dann wissen wollte, was ist jetzt eigentlich richtig? Ist es die marxistische Weltsicht oder die bürgerliche Weltsicht? Und habe mich dann eben entschlossen, Volkswirtschaft zu studieren. Und ich merkte dann aber sehr bald, dass man an der Universität Freiburg, wo ich dann war, im Fach Volkswirtschaft wenig jetzt über Marxismus erfahren konnte. Das war aber bei den Soziologen der Fall. Und deswegen habe ich da mich auch in Soziologie eingeschrieben und eben Soziologie studiert bis zum Vordiplom und da schwerpunktmäßig eben mich auch mit Marxismus beschäftigt.
Aber dann nicht mehr in Ihrer Dissertation, Sie haben ja gearbeitet bei Professor Werner Ehrlicher am Freiburger Institut für Finanzwissenschaft und auch promoviert bei ihm. War das eine herausragende Persönlichkeit in der Finanzwissenschaft damals?
Ja, kann man durchaus sagen. Und zwar hatte er zwei Institute. Er war Finanzwissenschaftler und Finanzwissenschaft bedeutet, das ist die Lehre von den Staatsfinanzen, also Steuereinnahmen, Steuern, Kreditaufnahme auf der einen Seite und auf der anderen Seite die staatlichen Ausgaben und welche konjunkturellen Wirkungen davon ausgehen. Und an diesem Institut habe ich gearbeitet und 200 Meter entfernt war das andere Institut, wo er meistens saß, das war das Institut für Geldtheorie. Und er war bekannt als Geldtheoretiker. Er hatte auch eine Fachzeitschrift gegründet, Kredit und Kapital, die es immer noch gibt und die führend in Deutschland ist, kann man sagen. Und von daher hatte er eben einen starken Bezug auch zum Thema Geld und Geldpolitik, Geldtheorie. Und das hat dann dazu geführt, dass ich, als ich zur FAZ kam, auch gleich damit beauftragt wurde, über die Bundesbank zu berichten. Aber Sie hatten gefragt zur Dissertation und dem Thema. Das war eine sehr theoretische Arbeit und ich habe mich da mit den unterschiedlichen Erklärungsansätzen zur Entwicklung der Staatsausgaben beschäftigt. Und es gab damals ja auch von den Marxisten Erklärungsansätze. Sie erinnern sich vielleicht, Stamokap war so ein Ausdruck. Also das ist Staatsmonopolkapitalismus, dass sich alles in Richtung des Staates verschiebt, der als Reparaturbetrieb der Marktwirtschaft auftritt. Also insofern hatte das durchaus auch wieder sozusagen beide Aspekte, die ich da behandelt habe.
Das heißt, den Marxismus haben Sie auch mit aufgenommen in Ihrer Dissertation.
Genau.
Das war erlaubt damals.
Ja, das war erlaubt.
Ja, kommen wir zu Ihrem ersten Musiktitel, den Sie sich ausgewählt haben. Es sind die Rolling Stones, Gimme Shelter, also das heißt, Sie suchen Schutz. Warum haben Sie den Titel genommen? Ist das auch eine Erinnerung an Ihre, 68er-Zeit kann man ja nicht sagen, da waren Sie erst 16, aber so an die bisschen spätere Phase?
Auf alle Fälle. Um die Zeit war ja viel los. Es gab die 68er-Revolution, es gab die sexuelle Revolution, Antibabypille war da, auf einmal gab es viel freie Liebe. Es gab die musikalische Revolution, eben durch die Rolling Stones, Beatles, Popmusik. Es gab natürlich auch sehr viel Drogen um die Zeit. Und alles das strömte damals auf die Jugendlichen ein und musste irgendwie bewältigt werden. Das Lied habe ich ausgewählt aus verschiedenen Gründen. Ich bin eigentlich erst ein bisschen später zu den Rolling Stones gekommen. Früher war ich etwas weicher für Beatles-Musik. Auf der einen Seite gefällt mir der Einstieg, der ist so ein bisschen schräg und überhaupt ist das ganze Stück so ein bisschen schräg. Dann kann eine Sängerin auftreten, das ist ungewöhnlich für die Stones gewesen und auch für viele andere Bands. Also da kommt nochmal ein ganz neues Element rein, musikalisch. Und vor allen Dingen aber der Text, der geht ja so, War is just a shot away, also der Krieg ist nur ein Schuss entfernt und Love is just a kiss away. Mhm. Und ich glaube, das hat dieses Spannungsverhältnis im Kalten Krieg sehr gut ausgedrückt, indem man, den wir als Jugendliche ja auch alle gespürt haben, Sie haben angesprochen, manche waren in der Bundeswehr, andere nicht. Das war ein permanentes Spannungsverhältnis. Für mich war das so, dass das in diesem Song sehr gut zum Ausdruck gekommen ist, wie dicht das alles beisammen lag.
Ja, werden wir mal, ob es heute noch wirkt. HR2 Doppelkopf ist heute Benedikt Fehr zu Gast. Ich heiße Hans Sakowitsch. Wir haben gerade, Herr Fehr, über Ihre Ausbildung, Ihr Studium in Freiburg gesprochen, dass Sie mit einer Doktorarbeit über die Staatsausgaben abgeschlossen hatten. Ja, Sie sind nicht in der Unilaufbahn geblieben, obwohl Sie ja Volkswirtschaft studiert hatten. Das ist ja eine große Möglichkeit, auch an der Uni zu arbeiten und vielleicht auch mit marxistischem Hintergrund noch, der ja nicht so häufig war. Sie sind in den Journalismus gewechselt. Warum?
Ja, das war eigentlich schon ziemlich früh angelegt, denn ich habe immer gerne geschrieben und habe auch während des Studiums eben ein bisschen journalistisch nebenbei gearbeitet und habe gemerkt, dass ich da auch viel Erfolg habe und gut ankomme. Also es lag mir einfach und ich habe mich dann verschiedentlich beworben und bin dann bei der FAZ angekommen. Zuerst war ich eigentlich relativ skeptisch, ob das das Richtige für mich ist, aber habe dann sehr bald gemerkt, dass sehr gut für mich passt, die Redaktionsarbeit. Ich war überrascht, eigentlich war das sehr liberal. Es war eben wirklich ein Redaktionsklima, wo andere Meinungen auch durchaus zugelassen wurden und für interessant gefunden wurden. Und so bin ich dann auch bei der FAZ geblieben und habe da eigentlich wirklich meine Heimat gefunden.
Klingt so einfach. Habe ich mich mal beworben, wurde dann Redakteur bei der FAZ. Also ist ganz einfach gewesen.
Nein, ich habe mich verschiedentlich auch bei anderen Zeitungen beworben und bin dann nicht angekommen. Und insofern war ich dann sehr froh, dass ich bei der FAZ letztlich dann gelandet bin.
Ja. Ja, aber Sie haben den Schreibtisch getauscht von Frankfurt nach New York. Waren 1989 bis 99 Korrespondent dort. Was haben Sie da gemacht?
Ja, vielleicht muss ich das vorher sagen. Also ich bin bei der FAZ, wie eigentlich alle Neulinge, zunächst mal in die Börsenredaktion gekommen damals. Und für viele war das so die Diaspora, denn da beschreibt man Börsenkurse rauf und wieder runter und am nächsten Tag runter und wieder rauf. Aber ich fand das sehr interessant, vor allen Dingen auch, weil damals gerade die ganze Finanzmärkte in einem großen Umbruch waren. In England gab es den Big Bang in London und auch in Deutschland änderte sich viel. Die Finanzmärkte wurden dereguliert und es entstanden sehr viele neue Finanzinstrumente, also Terminmärkte, Optionskontrakte. Damit kann man verschiedene Strategien fahren und das alles wollte erklärt werden und das war für mich sehr interessant. Und ich hatte dann eben auch das Glück, dass ich mal auf einem Universitätsseminar war, wo zwei Nobelpreisträger aus Amerika auftraten. Da ging es um Optionen und da war in den 60er, 70er Jahren eine Theorie entstanden, sehr stark mathematisch geprägt, wie man Optionen bewerten kann. Das war etwas komplizierte Mathematik und die haben ein Produkt vorgestellt, das nannte sich Portfolio Insurance, also Portfolioversicherung. Und als ich das hörte, dann dachte ich, Menschenskind, also wenn ein paar Leute das machen, das kann gut funktionieren. Aber wenn viele Leute das machen, dann funktioniert es nicht. Dann wirkt es eigentlich selbstverstärkend oder wie so ein Herdentrieb. Und tatsächlich ein halbes oder dreiviertel Jahr später kam es 1987 in der Wall Street zu dem großen Crash und dem Kurssturz an der Aktienbörse. Ein Grund dafür war eben diese Portfolio Insurance. Und ich wusste jetzt schon, was das war, konnte das gut aufschreiben. Und das hat sicherlich mit dazu geführt, dass dann die Redaktion entschieden hat, mich 1989 nach New York zu schicken als Korrespondent für die Wall Street, aber auch für alle anderen amerikanischen Unternehmen ganz allgemein oder sogar in ganz Kanada und zeitweilig auch Mexiko. Und das war eine hochinteressante und spannende Zeit. Ich habe dann sehr bald gemerkt, dass die Musik in Wall Street von den Unternehmen im Silicon Valley praktisch gespielt wird. Das sind die wichtigsten Unternehmen. Damals entstand gerade das Internet. Die amerikanische Computerindustrie war dabei, sich zu erholen. Es ging von den Großrechnern über wieder zu den Personal Computers. Das war dann Intel, die Chips und Microsoft, die Software. Insofern war das ein großer Umbruch, ein großer Aufbruch und höchst spannend.
Konnte man das denn schon ahnen damals, was Google zum Beispiel oder die großen Softwarefirmen Microsoft und so, dass die so einmal so dominierend in der Welt werden würden?
Als ich kam, war Microsoft schon ein sehr großes Unternehmen, Intel auch als der Hersteller der Chips. Apple war gerade im Niedergang, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere. Es ging immer rauf und runter. IBM war noch groß, aber ging dann immer weiter den Bach runter, wurde durch andere ersetzt. Also es war ein ständiges Hin und Her. Was man doch ganz gut sehen konnte, ist, dass das Internet eine große Rolle spielen würde.
Aber Sie haben ja darüber berichtet, aus den USA bis 1999. Dann sind Sie ja wieder zurückgekommen nach Deutschland.
Dann bin ich zurückgekommen nach Deutschland. Zunächst mal bin ich zum Manager-Magazin nach Hamburg gewechselt. Das hat für mich nicht gepasst und hatte dann die Gelegenheit, doch wieder zurückzukommen zur FAZ. Die war in der Hinsicht großzügig. Ich habe dann eigentlich meine alte Tätigkeit wieder aufgenommen, nämlich Berichterstattung über Börsen, Finanzmärkte, die Großbanken hier in Frankfurt und Bundesbank und dann eben auch EZB, Europäische Zentralbank.
Also hatten Sie schon die Nähe zur Bundesbank in dieser Zeit bei der FAZ. Sie haben ja dann auch in der Redaktion der FAZ die Lehman-Pleite miterlebt. Da konnten Sie doch sicherlich aus Ihrer amerikanischen Erfahrung heraus das sehr gut analysieren.
Durchaus. Ich kannte schon die Finanzinstrumente, die da eine große Rolle gespielt haben, die Subprime-Kredite und dann eben auch die Art und Weise, wie man die Kredite gebündelt hat in neuartigen Wertpapieren, strukturierte Wertpapiere. Und insofern konnte ich da gut berichten für die FAZ, denke ich.
Hat sich denn seit der Lehman-Pleite, also 2007, 2008, so viel verändert, dass es heute in der Form, wie es damals möglich war, nicht mehr möglich wäre?
Es hat sich sehr viel verändert, auf alle Fälle. Die Bankenregulierung ist deutlich verstärkt worden. Gleichzeitig sind die Gesetze, die die Banken regeln, auch verschärft worden und es wird genauer hingeschaut. Außerdem müssen die Banken wesentlich mehr Eigenkapital vorhalten. Also es hat sich sehr, sehr viel getan.
Ja, und da kommen wir jetzt gleich nach der nächsten Musik zu Ihrer nächsten Station. Bis 2009 waren Sie bei der FAZ, dann geht's zur Bundesbank rüber. Aber erstmal wollen wir Ihre zweite Musikauswahl hören. Es ist Whitney Houston, I Will Always Love You. Wir haben eine Live-Version ausgesucht. Auch da wieder ein ganz kleines Interpretationschen von Ihnen dazu, warum Sie das ausgewählt haben.
Ja, ich bin eigentlich kein großer Kenner der Musik, aber ich weiß, was mir gefällt. Und ich kam einmal in einen Musikladen und hörte Whitney Houston, das muss jetzt 30, 40 Jahre her sein, und sagte sofort, Mensch, diese Musik gefällt mir. Es war ihre erste Platte damals und ich bin seitdem Fan von Whitney Houston gewesen und habe dann auch gewissermaßen Anteil genommen an ihrem traurigen Schicksal. Sie war so begabt und wunderschön und trotzdem im Leben unglücklich und ist dann sehr miserabel ums Leben gekommen. Insofern hat mich das sehr berührt.
Ja, und wir hören sie jetzt nicht nur singen, sondern sie spricht am Anfang auch.
With me, so goodbye, but please don't cry, we both know I'm not what you need, and I will always love you.
Als Gelderklärer haben wir Sie, Benedikt Fehr, heute im HR2 Doppelkopf vorgestellt. Darüber wollen wir jetzt sprechen. Mein Name ist Hans Sarkovic. Seit 2009 sind Sie bei der Deutschen Bundesbank, die ersten beiden Jahre als Kommunikationschef. Was waren da Ihre Aufgaben?
Ja, als Kommunikationschef muss man natürlich die Institution oder das Unternehmen, das man vertritt, in der Öffentlichkeit vertreten, erklären. Was tut das Unternehmen, in dem Fall die Bundesbank? Die Bundesbank ist sehr stark darauf angewiesen, dass ihre Politik in der Öffentlichkeit verstanden wird, um das Vertrauen zu schaffen, von dem sie auch getragen wird. Und das ist so die Hauptaufgabe des Kommunikationschefs.
Und also auch Pressesprecher und alles, was dazugehört.
Genau, ich war dann auch Pressesprecher, ja. Musste natürlich Interviews organisieren, begleiten und vieles mehr.
Ja, untergründig lief da etwas, was Sie initiiert hatten, als Sie noch bei der FAZ waren. Das war die Goethe-Festwoche zum Thema Goethe und das Geld. Die fand ja dann im September 2012 statt. Da waren Sie schon lange bei der Bundesbank. Aber die Idee kam ja von Ihnen noch in der FAZ-Redaktion. Was hat Sie da eigentlich dazu getrieben, sich damit zu beschäftigen, mit Goethe und Geld?
Das hatte folgenden Hintergrund. Eigentlich als EZB-Reporter hat mich das Thema Geldschöpfung interessiert. Man konnte damals sehen, dass die Geldmenge stark gestiegen ist und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein, und habe in die Lehrbücher geschaut und habe gemerkt, dass das, was in den Lehrbüchern steht, eigentlich nicht zu dem passt, was ich in der Realität beobachte, in der Praxis. Und habe dann eben nachgeforscht, habe mit Fachleuten gesprochen, auch bei der Bundesbank, bei der EZB. Und irgendjemand hat mich dann auf ein Buch hingewiesen von einem Schweizer Professor, Hans-Christoph Binswanger. Und der hat geschrieben ein Buch, das nennt sich Geld und Magie, eine ökonomische Interpretation von Goethes Faust. Und da spielt eine Szene im Faust 2 eine große Rolle, in der es um Geldschöpfung geht. Ganz kurz gesagt, dem Kaiser fehlt es an Geld und Mephisto empfiehlt ihm, Papiergeld zu drucken. Und es macht eben Mephisto, das deutet darauf hin, dass es vielleicht eine gefährliche Sache war. Zu Goethes Zeit damals entstand gerade Papiergeld. Vorher gab es eigentlich nur Münzen und das wurde mit sehr viel Skepsis beäugt. Und Goethe hat es eben auch sehr ambivalent gesehen, hat in dieser Passage wunderbare Reime auch auf das ganze Problem, was damit verbunden sein kann, vor allen Dingen Inflation und die Zerrüttung, die damit einhergeht. Und irgendwann hat mich das dann mal auf die Idee gebracht. Frankfurt ist ja die Goethe-Stadt und sein wichtigstes Werk ist der Faust. Und eine ganz wichtige Szene darin ist eben diese Geldschöpfungsszene. Und auf der anderen Seite ist Frankfurt die Stadt der Banken und der Zentralbanken. Was machen die? Die schöpfen Geld. das muss man doch irgendwie mal zusammenbringen. Und um die Zeit hatte sich gerade die Goethe-Festwoche wieder etabliert. Und dann habe ich den Herrn und der Frau Bohnenkamp vom Goethehaus einfach mal ein E-Mail geschrieben und diese Idee vorgetragen. Und die fanden das interessant. Und die erste praktische Folgerung war, dass im Jahre 2009, da gab es ein Jubiläum vom Hochstift und die Leiterin des Hochstifts, die sagte dann, jetzt machen wir zu diesem Thema Goethe und das Geld und die Geldschöpfung eine große Veranstaltung. Und dazu muss man Folgendes wissen, dieser Professor Binswanger aus St. Gallen, der hatte einen sehr berühmten Schüler und das war Josef Ackermann, damals Chef der Deutschen Bank, der bei ihm über Geldschöpfung das Thema promoviert hatte. Und wir haben die beiden eingeladen und einen Abend gestaltet, da war auch ein bisschen Theaterszenen dabei und wurde dann diskutiert über das Thema sowohl Goethe als dann auch aktuelle Fragen. Das kam recht gut an, hat dann auch dazu geführt, dass wir ein Interview in der FAZ mit Ackermann und Binswanger hatten, meine Wenigkeit und unser Herausgeber, Herr Stelzner. Und das war praktisch meine letzte Aktion bei der FAZ, das hatte sich zufällig so ergeben. Das hat offenbar so gut eingeschlagen, dass dann eben auch das Kulturdezernat beschlossen hat, die nächste Goethe-Festwoche unter dieses Thema zu stellen. Und meine Idee war, dass man eben auf der einen Seite die Banker, es war ja schon, Bankenkrise war ja schon ausgebrochen, dass man die ein bisschen erden muss mit Reflexionen, was ist eigentlich Geld und was ist wichtig im Leben. Und auf der anderen Seite aber auch die Kulturschaffenden ein bisschen was lernen können, wie funktioniert eigentlich das Bankwesen heutzutage. Also da sozusagen einen Diskurs in Gang zu setzen, das hatten wir schon versucht mit dem Gespräch mit Binswanger und Goethehaus. Das sollte jetzt fortgesetzt werden und ich habe also sehr viel geworben und wir hatten die Frankfurter Universität dabei, Professor Issing, damals glaube ich schon gewesener Chefökonom bei der Europäischen Zentralbank. Er hat auch Jean-Claude Trichet, den damaligen Präsidenten der Europäischen Zentralbank, dazu gebracht, im Katalog zu schreiben, also den obersten Geldschöpfer. Aber wir hatten eben auch Leute aus dem Kulturwesen, das Literaturhaus hat sich beteiligt, das Filmmuseum HR2 hat sehr viel berichtet und ganz toll. Und wir waren an der Frankfurt School, also einer anderen Universität, die Commerzbank hat mitgemacht. Also es gab ganz vielfältige Aktivitäten, ich schätze mal 30, 40 verschiedene Programmpunkte. Und eigentlich immer ging es darum, diesen Dialog zwischen den Kulturschaffenden und der Finanzindustrie in Gang zu bringen. Und das Thema Goethe und das Geld, das war wirklich so, dass es bei allen sehr großes Interesse gefunden hat.
Ja, und damit sind wir bei Ihrer aktuellen Position. Seit 2011 leiten Sie den Zentralbereich ökonomische Bildung, Hochschule und technische Zentralbankkooperationen. Das ist ja ein ziemlich langer Begriff. Was versteckt sich dahinter?
In der Tat, es sind mehrere Abteilungen, die in diesem Zentralbereich zusammengefasst sind. Das verbindende Thema ist Bildung und die Bundesbank hat vielfältige Bildungsaktivitäten. Die eine Abteilung, die erste, ist unsere Aus- und Weiterbildung. Weiterbildung für 10.000 Mitarbeiter, das läuft auf hunderte von Seminaren im Jahr hinaus, die organisiert sein wollen. Dann haben wir technische Zentralbankkooperation, das bezieht sich darauf, dass die Bundesbank ursprünglich mal eine Art Entwicklungshilfe geleistet hat für andere Zentralbanken, gerade im damals zerfallenden Sowjetimperium. Diese neu entstehenden Länder hatten keine Zentralbanken und wussten auch nicht, wie Marktwirtschaft funktioniert. Da hat man so ein bisschen Entwicklungshilfe geleistet. Mittlerweile ist das so, dass oft auch Beratung und Fachgespräche auf Augenhöhe mit anderen Zentralbanken stattfinden, wo man eben Erfahrungsaustausch hat. Der dritte Bereich ist die Hochschule der Bundesbank. Die Bundesbank hat eine eigene Hochschule, wo zurzeit etwa 350 Studenten ein Bachelorstudium absolvieren. Und der vierte Bereich, das ist selbst wieder ein Sammelsurium. Wir haben historische Archiv, Pressearchiv, Kunstsammlungen, numismatische Sammlungen haben eine Zeit lang dazugehört, sind mittlerweile woanders hin organisiert worden. Dann das Geldmuseum und auch ganz wichtig für uns, wir machen hunderte von Bildungsveranstaltungen im Jahr, hauptsächlich für Schüler und Schulklassen und für Lehrer und werdende Lehrer. Und auch das will organisiert sein.
Darauf kommen wir gleich. Aber vorher gibt's Michael Jackson. They Don't Care About Us haben sie sich ausgesucht. Und da die brasilianische Version. Ich habe natürlich mal bei YouTube geschaut. Da hat es 411 Millionen Aufrufe für das Video. Warum haben Sie sich diesen Titel und gerade die brasilianische Version ausgesucht?
Also ich kannte das Stück zunächst eigentlich nur aus dem Radio, They Don't Care About Us. Und es hat also einen kritischen, sozialkritischen Hintergrund, das Lied. Und das Ganze ist dann in dieser Version, die mir musikalisch ein bisschen besser gefallen hat, und ich habe es dann auch im Video gesehen, mir gefallen die brasilianischen Trommeln darin, hat es dann transportiert in die Favelas. Das, was mir daran gefällt, ist eben diese sozialkritische Aussage, they don't care about us, und wenn sie so wollen, hat er das schon gemerkt, was sich in der Bevölkerung an Spannung in Amerika aufgebaut hat, was sich dann in der Trump-Wahl entladen hat.
Ja, 2 von 417 Millionen sind wir gewesen, die es gesehen haben. Jetzt können wir es hören. Im HR2 Doppelkopf berichtet heute Benedikt Fehr über seine Arbeit als Finanzwissenschaftler, Journalist und heute Leiter der ökonomischen Bildung in der Deutschen Bundesbank. Herr Fehr, zusammen mit HR2, dem Kulturprogramm des Hessischen Rundfunks, haben Sie das HR2 Kinderfunkkolleg Geld durchgeführt. Es gibt ein umfangreiches Materialienpaket dazu. Wie sieht es denn mit den Schulen aus? Ist da ökonomische Bildung Pflicht?
Weitgehend gar nicht. Bildung ist Sache der Länder und in den einzelnen Ländern wird das sehr unterschiedlich gehandhabt. Es gibt einige Bundesländer, 2 oder 3, in denen ist ökonomische Bildung, Wirtschaft inzwischen Schulfach, aber generell kann man sagen, ist das nicht der Fall.
Und dieses Kinderfunkkolleg, das arbeitet ja mit einzelnen Radiosendungen, aber auch mit sehr viel Material für die Lehrer. Sehen Sie da eine Chance, dass es ein bisschen intensiver auch in den Unterrichtern behandelt wird? In welchem Fach vor allem passt sich das an, dass man also sich mit diesen Fragen der Geldpolitik beschäftigt?
Ja, also wir hoffen, dass das dazu führt, dass es mehr in den Schulen genutzt wird. Als Bundesbank haben wir eine ganze Reihe Bildungsmaterialien entwickelt und bieten die den Schulen an. Und das Kinderfunkkolleg ist eines in einer Reihe von solchen Materialien, bei denen wir in der letzten Zeit eben auch mit externen Experten zusammengearbeitet haben. Und in dem Fall war das jetzt der Hessische Rundfunk und ein Redakteur, der sich auskennt mit Bildungsmaterialien. Das war uns ganz wichtig. Wir haben so auch nochmal eine andere Schiene, Zugang zu finden zur Öffentlichkeit, eben über Kinderfunkkolleg, Radio und dann diese Art von Bildungsmaterialien. Dazu gibt es auch eine Website, Internetseite, wo man sich vieles runterladen kann und sich Kinder auch das anschauen können, hoffentlich Interesse finden an den Themen. Gibt es Hörrätsel und alle möglichen anderen Dinge, die man betrachten kann. Und insofern ist das wieder ein eigenes Paket, mit dem wir versuchen, eben unsere Themen an die Öffentlichkeit zu bringen. Wir hatten vorher etwas gemacht, auch für Schulen, das ist mit FWU, das ist die Medienanstalt der Länder, die mittlerweile auch Filme produzieren, und mit denen haben wir auch einen Film über das Thema Preisstabilität produziert und dann auch wieder Bildungsmaterial, das richtete sich mehr an Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2, so den Übergang 15-, 16-Jährige, während das Kinderfunkkolleg zielt auf Kinder, kann man sagen, im Alter von 8 bis 11, 12 Jahren.
Die ja heute schon ordentlich Geld zur Verfügung haben. Vielleicht sagen wir noch kurz www.kinderfunkkolleg-geld.de, da erfährt man alles Weitere und kann sich auch Materialien bestellen oder runterladen. Sie haben jetzt geschildert, dass Sie doch sehr viel Erfahrungen haben, gerade mit Schulen, mit Schulkindern. Und dafür gibt es ja das Geldmuseum, das Sie in Ihrer Funktion auch mitleiten. Ja. Und das wurde im Dezember 2016 neu eröffnet. Das gab es vorher schon, aber es gibt es jetzt wirklich in einer ganz großartigen Form. Von den Kritikern hochgelobt, aber nicht nur von den Kritikern, auch von den Besuchern, die bisher dort waren. Ich habe es jetzt, glaube ich, 3-mal besucht. Und es wird einem nie langweilig in dem Geldmuseum. Wir sollten vielleicht so versuchen, mal einen kleinen Rundgang zu machen. Aber erst die Frage, warum braucht die Bundesbank ein Geldmuseum?
Ja, also
ihr habt zu viel und müssen es ausstellen.
Also hat zwei Gründe. Wie viele andere Zentralbanken auch, hat die Bundesbank eine numismatische Sammlung. Das heißt, wir haben Münzen gesammelt und Banknoten, Geldscheine gesammelt und die wollen natürlich auch irgendwo ausgestellt werden. Und daran kann man die Geldgeschichte erzählen und erklären und eben auch die Risiken, die mit dem Geld einhergehen, dass es eben Zeiten gibt, in denen gibt es Inflation oder Deflation, da ist das Geld, der Geldwert nicht stabil und das hat Folgen für die Wirtschaft. Deswegen haben viele Zentralbanken eine numismatische Sammlung, um dieses Thema eben darzustellen. Und als das Geldmuseum der Bundesbank 1999 eröffnet wurde, da haben sich die damaligen Macher noch ein anderes Thema überlegt. Sie wollten nämlich darstellen, was sind die Aufgaben einer Zentralbank und der Geldpolitik? Was sind die Ziele? Was sind die Instrumente? Wie wirken diese Instrumente? Wie kann man überhaupt das Ziel verwirklichen, dass eben keine Inflation herrscht und keine Deflation herrscht, dass Preisstabilität herrscht? Und das ist nicht ganz trivial, das wird irgendwie gemacht und da gibt es Überlegungen dazu und das sollte eben auch in dem Museum dargestellt werden und wurde dargestellt. Und das war eigentlich innovativ, ein bisschen eine Art wie ein Wissenschaftszentrum, kann man eigentlich sagen. Und hat viel Nachahmung gefunden. Es gibt andere Geldmuseen rund um den Globus, die einen ähnlichen Ansatz dann auch aufgegriffen haben. Und als ich 2009 zur Bundesbank kam, da stand schon im Raum, dass es erneuert werden soll. Wir haben uns dann zur Aufgabe gemacht, diesen grundlegenden Ansatz einfach nochmal weiterzuführen, auszubauen, mit modernen Medien das Thema rüberzubringen.
Also es ist jetzt nicht nur ein Museum für Zentralbanken, also wie funktionieren Zentralbanken und das, was Sie gerade erwähnt haben, sondern es geht ja sehr, sehr viel weiter heute. Können Sie kurz erläutern, wie die Grundkonzeption aussieht?
Ja, gerne. Das generelle Thema ist Zentralgeld aus der Perspektive einer Zentralbank. Wir behandeln also nicht die Frage, wie wird jetzt eine Rentenversicherung, wie baue ich mir die auf, Altersvorsorge und einige andere Themen, wie funktioniert der Aktienmarkt. Man denkt zunächst, das ist ein enges Thema, aber tatsächlich ist es also vielfältige Unterthemen, die man da behandeln kann. Und der erste große Raum, in den man reinkommt, ist dem Thema Bargeld gewidmet. Und generell haben wir so eine Ordnung. Auf der einen Seite des Rundgangs ist immer die Aktualität zu sehen und auf der anderen Seite historische Bezüge. Und wenn man jetzt in diesen Raum Bargeld kommt, dann erfährt man, was gibt es eigentlich heute im Euroraum alles für Münzen und wie werden Münzen hergestellt, werden Banknoten hergestellt. Dann geht es um die Sicherheitsmerkmale, das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Menschen dem Geld vertrauen können und müssen. Dafür spielt eine große Rolle, dass man jetzt dieses Stück Papier annimmt, dass man auch sicher ist, dass es echt ist und nicht gefälscht ist. Es gibt verschiedene Merkmale, an denen man das prüfen kann, das zeigen wir, wie man das machen kann.
Und es gibt auch gefälschte Banknoten ausgestellt, das sieht man ja auch selten.
Es gibt auch ein paar gefälschte Banknoten und wir sprechen über Fälschungen. Wir sprechen darüber, dass es, wenn Geld zerstört wird, durch einen Unfall zum Beispiel, das Portemonnaie geht verloren, liegt im Garten, modert und dann ist der Geldschein nur noch halb da, dass die Bundesbank da einen Service anbietet, dass man den ersetzt bekommt, wenn 50% des Geldscheins...
Sagen, die Hälfte muss ja wohl da sein.
Die Hälfte reicht muss da sein. Nicht, ja. Dann, also es gibt da vielfältige Themen und wir haben uns bemüht, das immer sehr anschaulich zu machen. Wir wollten ein Museum machen für die gesamte Bevölkerung. Wir haben eine Kinderebene eingezogen. Da finden sich auch die Vierjährigen wieder. Und für die Erwachsenen, da haben wir für Leute, die wenig Vorahnung haben zum Thema, bis hin für Leute, die sich schon intensiv mit dem Thema Geld beschäftigt haben. Alle finden etwas an Informationen für sich und vielleicht auch noch immer wieder neue Aspekte.
Ja, ich finde es auch ganz originell, dass Sie zum Beispiel bei dem Themenbereich Buchgeld eine Bankfiliale aufgebaut haben, bei dem Thema Geldpolitik einen Supermarkt. Bei Buchgeld und Bankfiliale, das liegt ja noch nah, weil Buchgeld ist ja das Geld, das auf den Konten steht. Aber wie sind Sie bei Geldpolitik auf einen Supermarkt gekommen?
Ja, also wir haben bei der Entwicklung des Geldmuseums sehr intensiv zusammengearbeitet mit externen Fachleuten, einem Museumsplaner, Miller und Partner aus Stuttgart. Und die haben unser Grobkonzept, was wir von der Bundesbank geliefert haben, dass wir zum Beispiel diese unterschiedlichen Räume haben wollen, Bargeld, Buchgeld, Geldpolitik, die haben die praktisch umgesetzt, in Szene gesetzt. Und da hatten die diese Idee, dass man, wo merkt der Bürger eigentlich, ob jetzt das Geld noch was wert ist, die Kaufkraft erhalten geblieben ist oder ob sie verloren gegangen ist, ob Inflation herrscht. Wo merkt ihr das? Im Supermarkt. Also inszenieren wir hier einen Raum, der wie ein Supermarkt aussieht und erklären dann in diesem Supermarkt, was eigentlich das Thema Preisstabilität bedeutet.
Das ist schon sehr originell, aber Sie haben noch viele andere originelle Ideen. Also auch es sind natürlich viele Videoproduktionen, die also sehr lebendig wirken, weil man wirklich das Gefühl hat, man unterhält sich mit den Personen, die dort auf den Bildschirmen erscheinen. Aber ein Renner ist auch ja dieser Banknotenschwarm, den Sie da aufgebaut haben, wo man sieht, ja, wie viele Banknoten es immer noch auf der Welt gibt. Das ist ja ganz enorm.
Ja, in der Tat. Also die eine Installation zeigt ungefähr 170 Banknoten. Wir haben das recherchiert und es gibt eben so ungefähr 170 offizielle Währungen. Und von jeder Währung haben wir eine Banknote uns besorgt und zeigen die dort. Man kann das nach verschiedenen, mit Hilfe eines Computers dann an verschiedenen Kriterien suchen, dass man auch eine Banknote aus Mali findet oder aus Aserbaidschan. Die Banknoten selbst sind ja oft sehr künstlerisch gestaltet, also es ist dann auch schön anzuschauen und interessant anzuschauen.
Sie haben auch einen eigenen Bereich Geld global, Wirtschafts- und Währungsunion, da geht es natürlich auch um den Euro, aber nicht nur.
Nein, also Sie haben erwähnt, diese großen Räume, die inszeniert sind und daneben gibt es immer noch ein paar kleinere Räume, in denen man auch immer in eine ganz besondere Atmosphäre eintaucht und einer dieser Räume ist dem Thema der Währungsunion gewidmet, wie sie entstanden ist und weshalb vor allen Dingen auch, was dazu geführt hat und welche Vorteile sie bietet, aber auch welche Herausforderungen mit ihr einhergehen. Aber in diesem großen Raum, Geld global genannt, geht es auch um die Währungsreserven. Also es geht eben darum, dass es die vielen Währungen gibt, die müssen miteinander ausgetauscht werden. Und traditionell haben Banken dann, die Zentralbanken dann auch Währungsreserven angehäuft, um in Situationen der Krise Reserven zu haben. Und Reserven werden traditionell auch in Gold gehalten. Und die Bundesbank hat einen sehr großen Goldschatz, mehr als 3000 Tonnen. Im Geldmuseum können Sie einen dieser Goldbarren anfassen und auch anheben. Der Gag ist eigentlich, dass die meisten Leute überrascht sind, wie schwer dieser Barren ist. Das glaubt man nicht. Er ist so groß wie eine Milchtüte ungefähr, ein Liter Milchtüte, aber wiegt 12,5 Kilogramm. Und wenn man so den sieht und dann fasst man ihn an und will ihn anheben, dann merkt man auf einmal, huch, den kriege ich gar nicht hoch.
Ja, man muss unsere Hörer gleich warnen, der ist gut gesichert. Also man kann ihn nicht hochheben und mitnehmen.
Nein, also
in einem Kasten, aber man kann ihn hochheben mit einer Hand, also wenn man das kann.
Genau.
Ich habe also viele gesehen, die daran gescheitert sind und die sich gewundert haben, wie schwer Gold ist.
Ja, eigentlich. Es ist eben ganz besonderes Material, Gold.
Aber immerhin, man kann mal einen Goldbarren in der Hand halten, der 12,5 Kilo liegt. Ja. Wo geht das sonst noch?
Und vielleicht sollte ich das noch erwähnen. Also in der Mitte des Raumes ist ein kreisrundes Kino, ein 360-Grad-Kino, wo wir das Thema Geld auch eher assoziativ angehen und ein bisschen spielerisch und dann aber auch reflexiv, wo Menschen Aspekte des Geldes darstellen, ihre Sichtweise aufs Geld darstellen zu bestimmten Fragen. Also es ist eine ganz umfangreiche Mischung, kann man sagen.
Ja, es ist auch ein interaktives Museum. Also man kann sehr viel tun. Gerade Schüler, jüngere Besucher können sehr, sehr viel machen in diesem Museum. Das heißt, sie können sich auch länger dort aufhalten. Aber sie haben natürlich auch die historischen Teile. Sie haben vorhin die große numismatische Sammlung der Bundesbank schon erwähnt. Also da ist eine richtige Schatzkammer noch drin. Aber es gibt auch noch etwas über zum Beispiel das Bankwesen im Mittelalter. Hochspannend auch, wenn man sich für Historie interessiert. Oder die Inflation 1923, wo also die größten Geldscheine, die je in Deutschland gedruckt wurden, zu sehen sind. Da geht es ja in die Milliarden und noch weiter drüber hinaus.
Billionen sogar.
Millionen.
Ja. Tausende von Milliarden.
Ja. Also das ist ein sehr schönes, umfangreiches Museum, das zum Flanieren einlädt, zum Mitmachen einlädt. Und es hat natürlich noch einen großen Vorteil, ein Geldmuseum, das kein Geld kostet, wenn man rein will.
Genau.
Eintritt ist frei. Und man kann an jedem Tag kommen, außer Samstag. Ich glaube, da ist zu.
Genau, jeden Tag von 9 bis 17 Uhr ist es geöffnet, Eintritt ist frei. Und für Schulklassen vor allen Dingen bieten wir auch zusätzlich Vorträge an. Man kann das buchen, Sie können auf die Webseite gehen und sehen dort das Angebot. Und es wird auch sehr rege genutzt. Also wir hatten im letzten Jahr, ich glaube, 25.000 Schüler, die dann in Klassen kommen und einen Vortrag bekommen. So ein Programm sieht dann so aus, dass man ungefähr anderthalb Stunden Vortrag und Diskussion hat und dann anschließend das Geldmuseum besucht. Und Ja, und das machen wir auch für Lehrer zum Teil, dann sind die Programme ein bisschen länger, umfangreicher. Insgesamt hat die Bundesbank im ersten Halbjahr letzten Jahres 50.000 Schüler schon erreicht. Also eine große Zahl.
Ganz ordentlich. Aber es ist ja auch für Erwachsene hochinteressant. Also nicht nur für Schüler, sondern es bietet ja für alle Gruppen etwas. Also ich kann den Besuch nur empfehlen. Es wird einem dort nicht langweilig. Ja, aber Sie verlassen das Geldmuseum, die Bundesbank. Sie gehen demnächst in Pension. Bleiben Sie dem Geld treu? Also außer natürlich der Pension, die Sie beziehen. Und hoffentlich von der Bundesbank.
Ja, also Alan Greenspan, der Chef der amerikanischen Notenbank, hat mal gesagt, mit der Geldpolitik ist es so wie mit den Erdnüsschen. Wenn man mal angefangen hat, kann man schwer damit aufhören. Und ich glaube, so wird es mir auch gehen. Also ich werde mich sicherlich weiterhin für das Thema interessieren und vielleicht das eine oder andere auch noch machen in dem Bereich. Daneben will ich auch ehrenamtlich tätig sein. Und das muss ich aber alles finden und zeigen.
Und es bleibt auch ein bisschen Zeit, dann die großen Opern zu hören. Damit sind wir bei Ihrem letzten Musiktitel. Richard Wagner, die Ouvertüre zur Oper Tannhäuser, dirigiert von Herbert von Karajan mit den Berliner Symphonikern. Mögen Sie Opern sehr?
Ich habe eigentlich wenig Zugang zu klassischer Musik. Ganz anders als meine Frau, die gerne Opern hört und auch mit klassischer Musik aufgewachsen ist. Ab und zu erwischt es mich dann mal, dass ich mit ihr Musik höre und dann auf einmal sage, Menschenskind, das ist ja fantastische Musik. Und so ist es mir hier mit der Ouvertüre von Tannhäuser auch gegangen. Und es hat mich eine Zeit lang also im Auto immer wieder begleitet. Ich habe mir dann verschiedene Versionen hintereinander aufgespielt auf Kassette und habe das verglichen und finde es ein faszinierendes Stück Musik.
Es lohnt sich auch, das zu vergleichen. Das ist ja unterschiedlich lang, jeweils nach Dirigent. Karajan ist ja einer, der etwas länger gebraucht hat als manch anderer Dirigent. Wir sind damit am Ende unseres HR2-Doppelkopfs. Zu Gast war Benedikt Fehr. Am Mikrofon verabschiedet sich Hans Sarkowitsch.